Willkommen zurück. Wie der erste Postgres-Vortrag heute. Mein Vortrag ist über erweiterte Datentypen in PostgresQL. Mein Name ist Andreas. Ich arbeite mit Postgres seit 97, 98, also schon ein paar Jahre. Bin einer der Gründer der Postgres Europe-Organisation. Wir veranstalten einen Haufen Konferenzen wie Postgres-Konferenz in Germany, in Deutschland, später dieses Jahr in Essen im Juni. Postgres-Konferenz Europe im Dezember in Prag, wer da hinkommen will. Oder auch ganz neu, wir haben eine Konferenz in Malta im April. Also wer ein bisschen an den Strand fahren will, auch gerne willkommen. Ich arbeite für eine Firma namens Adjust in Berlin. Wir haben ungefähr so 1000 Postgres-Datenbanken rumliegen, betreuen die. Fast alles davon ist auf physikalischen Servern. Und das Größte, was wir haben, ist ungefähr 30 Terabyte. Macht also schon Spaß. Die Slides für den Vortrag werde ich später auf meinem Blog hochladen. Wer auf meinem Blog geht, findet dann hier einen Link zu meinen ganzen Slides. Die habe ich dort alle hochgeladen. Und kann mich auch auf den diversen Social-Media-Kanälen finden. Unter anderem auch Hashtag PostgresQL, wo ich sehr viel poste. Wie ich gesagt habe, ich arbeite für Adjust. Wenn irgendjemand hier mit Postgres arbeiten möchte, dann gerne willkommen. Und das war auch alles, was ich an Werbung mache. Okay. Hat irgendjemand meinen vorigen Vortrag gesehen? Es gibt einen anderen Vortrag, der nennt sich Datentypen in Postgres. Kennt den irgendjemand? Was sucht ihr dann alle hier? Ihr wisst alle schon Bescheid, das ist sehr gut. Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie viele Datentypen nutzt ihr in Datenbanken generell, nicht nur in Postgres? Zählt mal auf. Integer, Text, noch irgendwas? Bitte? Dates, JSON, JSONB, MAC-Address, ja, schon einiges. IP-Address, ja. Binary. Polygon. Auch Postgres? Okay, also einiges, sehr schön. Wenn man über Datentypen sprechen möchte, kann ich ein ganzes Training draus machen. Das dauert irgendwie 3 Tage, bevor wir die alle durch sind. Also ich habe hier nur ein paar von den, ich würde nicht sagen wichtigen ausgewählt, aber von denen, die am meisten verwendet werden. Zusätzliche Datentypen haben wir halt in Postgres auch noch so Sachen wie Extensions, wo man seine eigenen Datentypen schreiben kann. Vorhin Data Wrappers, wo man dann in andere Datenbanken hineingucken kann, was nicht nur Postgres sein kann, sondern auch, was weiß ich, Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB etc. Oder auch in Textdateien, wo man halt mit diversen anderen Datentypen arbeiten muss. In Postgres, jeder Datentyp ist rein technisch gesehen auch nur eine Erweiterung der Datenbank. Also die Datenbank selber weiß eigentlich im Grunde genommen gar nichts über Datentypen. Und jeder Datentyp ist eine Extension oder ist eine Erweiterung und bringt halt die Funktionalität über diverse Klassen und Libraries in die Datenbank hinein. All das wird installiert, wenn man die Datenbank mit IntDB initialisiert. Da hat man ungefähr 15.000 Einträge im Katalog am Ende des Tages, was die Datenbank so von Haus aus mitbringt. Aber das sind halt, wie gesagt, alles Erweiterungen. Warum? Es macht es halt auch ziemlich einfach, Postgres um andere Datentypen oder um andere Funktionalitäten zu erweitern. Oder halt auch ein bisschen Unfug zu treiben. Ich habe hier einen Datentyp, der nennt sich einfach nur Star, also Stern. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Rolle, das ist nur ein Stern. Wir haben eine Datenbank, das ist nur ein Stern. Wir haben Benutzer, nur ein Stern. Wir haben Datentyp, das ist nur ein Stern. Everything is a Star. Auch das geht in Postgres. Das war eine Reaktion auf irgendjemanden, der Stars und Datenbanken gepostet hat. Oder noch ein bisschen gemeiner. Alles ist nichts. Sieht irgendjemand hier irgendwas? Da ist kein Abstand. Ja, aber das ist nur die Formatierung von PSQL. Da ist nichts drin. Also das Geheimnis dahinter ist, es ist ein non-printable Bytespace, was halt wirklich eine Länge von 0 hat. Und der Datentyp heißt so, die Datenbank heißt so, die Tabelle heißt so. Ich habe da 5 verschiedene Einträge drin, die alle non-printable Bytespace haben. Auch das kann man in Postgres machen. Das war auch eine Antwort auf jemanden, der das gepostet hat. Oder wie macht man Sachen nicht gleich, auch in Datentypen? Das sieht doch irgendwie gleich aus, oder? Warum ist das nicht gleich? Das sind in der Tat die gleichen Unicode-Zeichen. Das war XOF als Antwort, der das gepostet hat auf Twitter. Dann habe ich einen Datentyp umgeschrieben und habe in der Tat dafür gesorgt, dass der Datentyp gleiche Texte als nicht gleich erkennt. Also man kann Postgres wirklich so weit erweitern, dass man jede beliebige Funktionalität für Datentypen dort hineinbringen kann. Wie die Datentypen am Ende des Tages funktionieren, hängt davon ab, wie man das Ganze konfiguriert, definiert, schreibt. Es ist immer irgendwo Beer Clock in der Welt. Also wenn ich sage, wie spät ist es jetzt? Okay, ein bisschen ernster. Welche Datentypen, die wir von Haus aus im Postgres haben, wollen wir uns heute angucken? So, Arrays, JSONB hat irgendjemand da drüben genannt. Dann ein paar Sachen, die man eigentlich cool in Postgres verwenden kann, aber wenig verwendet wird, also Composite Types und Domain Types. Was machen die Enum Types? Das erweitert so ein bisschen die Funktionalität, die man mit normalen Datentypen wie Text und Integer hat. Starten wir mit dem. Verwendet irgendjemand MoneyType in Postgres? Okay, you're safe. Postgres hat einen Datentyp, der nennt sich Money, aber den möchte man auf gar keinen Fall verwenden. Ich meine, es hört sich gut an, warum sollte man nicht irgendwelche Währungen in einem Datentyp speichern, der Money heißt? Gibt es diverse Probleme. Zum einen, dieser Datentyp hält wirklich nur eine einzige Währung in der gesamten Datenbank. Ich kann also nicht so Sachen speichern, wie ich möchte Exchange Rates, also Währungskurse, zwischen zwei Währungen speichern, das geht damit nicht. Und es hängt davon ab, welchen Wert ich in meiner Umgebungsvariable Monetary gesetzt habe. Das ist genau das, was Postgres dort verwendet. Das Problem ist, ich habe verschiedene Separatoren, was Dezimalzahl und Nachkommastellen trennt. Nur um da mal so ein Beispiel zu geben. Wenn ich das auf Deutsch setze, dann sind das 123 Euro, 45 Cent. Es kann aber auch Währungen geben, wo das halt ein Dezimalseparator ist, also sprich, ich trenne Tausenderstellen ab, dann sind das irgendwie 12.000 noch was Euro. Nicht 123 Euro. Hängt nur davon ab, was meine Umgebungsvariable ist. Wenn ich das auf Englisch setze, auf US setze, sind es 123 Dollar. Und wenn ich das irgendwie auf Brasilianisch setze, dann habe ich 12.354 Real, was die Währung ist. Der gleiche Wert, keine Formatierungsänderung, nichts, hängt nur davon ab, was meine Umgebungsvariable ist, wie die Datenbank diesen Wert interpretiert. Möchte man also nicht haben. Ja, bitte? Ja, immer wenn ich einen Datentyp, der Money ist, verwende, hängt es davon ab, wie die Variable gesetzt ist. Also du kannst einen Wert in der Datenbank speichern, als 123 Euro änderst dein monetäre Variable und die Datenbank interpretiert es anders. Ja, bitte? Ist das bei Integer und Float nicht so? Das ist im Prinzip eine Float-Variable, bei Integer nicht, weil da habe ich keine Separatoren und keine Nachkommastellen. Da würde es funktionieren. Aber wenn ich Fließkommazahlen habe, habe ich das Problem auch, ja. Gut, also wir lernen daraus, wir wollen auf gar keinen Fall Money verwenden, macht nur viel zu viele Probleme. Wenn ich das mal auf der Welt angucken möchte, der größte Teil von Europa nutzt irgendwie Komma als Separator, außer so ein paar kleine Länder wie Schweiz und Liechtenstein. wo eigentlich das meiste Geld rumliegt. Der größte Teil von Kanada und USA, also sprich Nordamerika über Mexiko, außer Teile von Kanada, die irgendwie so mehr an Frankreich hängen. Südamerika ist ganz gemischt. Das Gleiche trifft für Asien zu und für Afrika gibt es eigentlich gar keinen Standard. Da ist jedes Land irgendwie anders. Kein Money, überhaupt nicht. Statt Money, was will man deswegen verwenden? Der Money-Typ hat eigentlich die gleiche Auflösung wie... Entschuldigung. Wie der Numerik-Datentyp. Das ist ein hochpräziser Datentyp in Postgres, der bis zu 1000 Stellen Genauigkeit haben kann. Also immer, wenn ihr irgendwie die Verlegenheit habt, Währungen zu speichern, Geldbeträge zu speichern, egal welche Währung, nehmt bitte Numerik dafür. Gut. Dann haben wir Arrays in Postgres. Das kennen wir aus anderen Programmiersprachen wie C, Python und Co., dass wir Arrays haben und gleiche Datentypen in ein Array zusammenfassen können. In Postgres können wir daraus multidimensionale Arrays machen, also nicht nur eine Ebene, sondern zwei, drei, vier verschiedene Ebenen, wie wir das haben wollen. Das können eingebaute Datentypen sein, das können selbsterweiterte Datentypen sein, das können Enums sein, Composite Types, kann man alles in Arrays packen. Kann man beliebig komplex gestalten, wie man das möchte. Man kann die Dimension angeben, aber Postgres wird es ignorieren. Wird also ein Array immer erweitern, so wie ich das brauche. Es war sehr stark in Gebrauch, bevor JSON in die Datenbank kam. So in den letzten Jahren ist der Gebrauch immer so ein bisschen zurückgegangen. Und die Leute verwenden mehr und mehr JSON als Datentyp oder JSONB, um flexible Daten dort drinnen zu speichern. Wie sieht das aus? Ich habe hier meine Adresstabelle. Ich will meine Telefonnummer dort speichern. Mache daraus einen Text, weil ich will auf gar keinen Fall eine Telefonnummer als Integer speichern. Das geht nur schief. Aber viele Leute haben mehr als eine Telefonnummer. Also kann ich nicht nur sagen, okay, Phone Number 1 oder 2 und 3, ich packe einfach ein Array hier rein und kann dann beliebig viele Telefonnummern in meinem Array speichern. Ja, bitte?
Ja, aber beim Array kann ich immer nur einen Datentyp haben.
Beim Array kann man immer nur einen Datentyp haben, das ist richtig. Ich habe halt hier Text als Datentyp. Ich will halt mehr als eine Telefonnummer speichern können, Festnetznummer, Mobilfunknummer, ich habe zwei Telefone, brauche ich drei Nummern, kriege ich alles in einem Eintrag rein. Und dann kann ich halt hier den Array-Operator verwenden, um eine Zeile zu bilden und dann beliebig viele Einträge zu haben. Gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder nehme ich diesen Array-Operator in SQL oder ich verwende die geschweiften Klammern, die bilden mir auch im Hintergrund einen Array. Natürlich kann ich da drinnen auch suchen. Ich kann hier sagen, okay, ich möchte die erste Nummer haben. Nicht wie in C, es beginnt mit 1, nicht mit 0. Also wir haben kein Element 0 hier. Das ist aber im SQL-Standard so definiert, keine Ahnung warum. Gut, ich will die erste Nummer haben, zweite Nummer haben, kann man beliebig abrufen. Wenn ich halt nur diese Spalte abrufe, ohne einen Wert anzugeben, kriege ich alle Einträge zurück und kann die dann halt daraus selektieren. Ich kann da auch drinnen suchen. Also welcher Eintrag in meiner Tabelle ist denn in irgendeinem von diesen Arrays, die ich da drin habe, enthalten? Wer ist denn diese Person mit der Rufnummer, die mich gerade anruft? Kann man einfach abbilden. Und natürlich auch die ganzen anderen Sachen wie, ich suche nur einen Teil dieser Telefonnummer. All das kann man dort verwenden. Wir haben, wie ich gesagt habe, multidimensionale Arrays. Ich habe also hier zwei Array-Operatoren oder bilden. Multidimensionales Array, da kann ich dann auch entsprechend auf die Elemente zugreifen. Ich kann Postgres fragen, wie viele Dimensionen ich in dem Array habe. Und er sagt mir dann, okay, das ist eins und dann in dem anderen ist noch eins drin. Kann man sich also die gesamte Struktur herausfinden. Und dann kann ich natürlich auch suchen, was in welchem Element will ich das heraussuchen, das habe ich schon erwähnt. Hier greife ich auf das erste Element zu. Ich kann aber auch sagen, okay, ich möchte mehr als ein Element dort heraussuchen. Wenn ich da 4, 5, 6 drin habe, will ich vielleicht nur das zweite oder das dritte haben. Postgres sagt mir ebenfalls, wie viele Dimensionen ich habe und wie lang die sind. Den DIMS hatten wir schon. Und sagt es mir halt, okay, in dieser Dimension, die ich hier gerade bearbeite, wie viele Elemente sind da drin? Ich habe zwei Elemente, zwei Telefonnummern da drin. Dann kann ich vielleicht auch die erste, die zweite abrufen oder über die Einträge hinweg eine Schleife bilden und das alles abfragen. Ich kann auch da drinnen suchen. Ich kann also sagen, dieses Element, liefere mir alle Zeilen aus dieser Tabelle, aus dieser Datenbank, wo dieses Element gleich diesem Wert ist. Also die ganz klassische Suche nach irgendeinem Element. Das kann hier zum Beispiel auch ein Like sein, wo ich halt Teile der Telefonnummer suche, dann entsprechende Suchmuster angebe. Natürlich kann ich das auch modifizieren. Ich kann also neue Einträge an den Anfang hängen mit Prepend oder mit Append neue Einträge ans Ende hängen. Klassische Array-Manipulation, wie wir sie auch aus anderen Sprachen kennen. Und wenn ich mal wirklich kein Array brauche, sondern String, kann ich auch hingehen und sagen, okay, gib mir das Ganze bitte als String zurück. Dann habe ich es wirklich auch hier als String und nicht mehr als Array-Typ. Wie ich das weiterverwende in meiner Applikation, muss ich dann selbst entscheiden. Ich will also gegebenenfalls irgendein Separator dazwischen haben und nicht einfach nur alle Werte zusammengeklatscht zurückliefern. Oder ich kann es auch als Tabelle zurückliefern mit Unnest, dass ich halt über meine Einträge drüber gehe und dann statt einem Wert mit Separator halt verschiedene Einträge bekomme und dann in meiner Applikation drüber laufen kann. Fragen soweit für Arrays? Gucken wir uns das gleiche Beispiel mit JSON an. Gibt ja mal verschiedene Wege. In Postgres haben wir zwei verschiedene JSON-Typen. Der eine heißt JSON, der andere heißt JSON-B. Meiner Meinung nach hätte damals das Projekt einfach JSON umbenennen in JSON-Alt und JSON-B JSON nennen sollen, weil all die Funktionalitäten, die wir wirklich haben wollen, sind in JSON-B, JSON-Binary enthalten. Leute, die heute aus Unwissenheit JSON verwenden, kriegen halt nicht wirklich das, was die Datenbank wirklich mit JSON machen kann. Wie unterscheiden sich die beiden? Daten, die ich in einem JSON-Type speichere, werden so in der Datenbank gespeichert, wie sie sind. Und erst wenn ich auf diese Daten zugreife, werden sie geparsed und dann gegebenenfalls weiterverarbeitet. Daten, die ich einem JSON-B-Typ speichere, werden beim Schreiben geparsed und das geparste Array oder die geparste Struktur wird in der Datenbank abgelegt. Ich habe also schon beim Schreiben den Unterschied, ich kriege hier nicht raus, ob das gültiges JSON ist. Das passiert erst, wenn ich es lese. Hier bei JSON-B weiß ich sofort beim Schreiben, okay, das war gültiges JSON oder das war kein gültiges JSON, dann lehnt es die Datenbank gleich ab. Und dann so andere Sachen, dadurch, dass ich hier eine Struktur in der Datenbank gespeichert habe, kann ich da ganz viele Sachen machen, wie ich kann einen Index drauflegen auf verschiedene Keys. Ich kann da relativ schnell auf verschiedene Keys oder Elemente zugreifen. Alles Sachen, die mit dem originalen JSON-Typ nicht funktionieren. So, wir haben unsere Adressentabelle, Telefonnummer, diesmal als JSON-Typ. Wir haben das gleiche Beispiel wieder. Wir speichern zwei Telefonnummern hier. Wir bilden wieder ein Array da drin in JSON. Wir haben hier den JSON-Text mit den doppelten Anführungszeichen. Dann haben wir das Array für JSON. Also das ist quasi Teil des JSON-Elements. Dann haben wir die einfachen Anführungszeichen für Postgres. Alles, was da drin ist, sind Daten für Postgres. Und dann habe ich das JSON in meinem Texttyp drin. Muss man also aufpassen, was man wie wo quotet. Ich kann wieder das erste Element abrufen. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, indem ich den Zeiger auf das erste Element verwende. Das ist weiterhin ein JSON-Objekt hier. Es ist kein Text in Postgres, es ist noch ein JSON-Objekt. Wir sehen das daran, dass wir die doppelten Anführungszeichen bekommen. Das könnte ich dann natürlich auch nach Text casten. Postgres wird das dann umwandeln. Ich kann Postgres auch fragen, was das für ein Typ ist. Sagt mir halt, okay, das ist weiterhin JSON-B. Wenn ich dann sage, okay, gib mir das aber als Text zurück, dann wird es ein Postgres-Text. Gegebenenfalls habe ich in meiner Applikation Probleme, wenn ich versuche, das JSON hier, zu verarbeiten, wenn ich so Sachen wie JDBC habe, die liefern halt auf dem Connection Layer die Informationen, mit welcher Datentyp das ist, der dort übertragen wird. Wenn meine Applikation mit dem JSON hier nichts anfangen kann, dann habe ich ein Problem. Wenn ich das dann als Text parse hier, das kennt jede Applikation, damit können Sie umgehen. Das funktioniert dann. So, ich kann das auch noch ein bisschen weitermachen. Ich verwende eine einzige Spalte in meiner Datenbank und mache daraus ein JSON-Objekt. Das ist quasi das Klassische. Das ist jetzt eine NoSQL-Datenbank oder eine NoSQL-Tabelle. Ich habe einen großen JSON-Blob und mache da nichts weiter drin. Gut, ich habe hier zwei Einträge. Slonik, so heißt der Elefant, hat einen Geburtstag 1997. Aber wir sehen hier, ich speichere das als Text. Was ist der Nachteil dabei? Kann das irgendjemand schon sehen? Ich kann damit an der Stelle zumindest nicht rechnen. Zeigen gleich, dass man damit rechnen kann, aber jetzt nicht hier. Sieht noch irgendjemand das Problem? Bitte? Validierung ist das ganz große Problem, genau, weil das ist nur ein JSON-Objekt und die Datenbank hat keinerlei Informationen, wie die Daten darin aussehen sollen. Wenn das eine reguläre Tabelle in Postgres wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist irgendwie eine ID vorneweg, das ist mein Name, das ist ein Textfeld, da kann ich eine Länge begrenzen, das ist ein Datum und dann würde Postgres auch gleich validieren, dass das ein Datum ist. Hier ist es halt einfach nur ein JSON-Text. Wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Wir sehen das hier, das ist amerikanisches Format, das ist ISO-Format, akzeptiert beides, aber wir machen nichts weiter. So, wenn wir da jetzt drauf zugreifen wollen, können wir das natürlich in ein Date casten. Und jetzt an dieser Stelle wird Postgres die Daten, die dort drinnen stehen, umwandeln in ein Date. Das heißt, es wird versuchen, die umzuwandeln, weil bis hierhin hat es natürlich keine Ahnung, was da drinnen steht. Bis hierhin ist es bloß ein JSON-Objekt. Wenn ich jetzt hier irgendwelchen Müll reingeschrieben habe, was nicht als Datum umzuwandeln ist, dann werde ich an der Stelle hier ein Problem bekommen, weil das funktioniert nicht mehr. Aber das klappt dann erst, wenn ich auf die Daten versuche zuzugreifen. Ja, bitte? Bitte? Man könnte es mit einem Index umgehen. Nein, könnte man nicht, weil das würde ja nur versuchen, diesen Wert zu indizieren. Aber ich sage Ihnen mit links ja nicht, dass es ein Date sein muss. Ich packe nur einen Index auf die Spalte drauf. Könnte man vielleicht irgendwie validieren, aber dann bin ich schon wieder in dem Bereich, warum will ich das in der Datenbank validieren, wenn ich ganz vorne sage, okay, eigentlich will ich nicht, weil ich kriege nur ein großes JSON-Objekt. Wenn ich die Validierung habe, dann bin ich wieder an dem Punkt, warum mache ich hier dieses ganze NoSQL, wenn ich eigentlich doch Struktur in der Tabelle haben möchte. Und gehe dann hin und sage, okay, dann muss ich wieder die Tabelle aufspalten und sagen, okay, Name, Geburtsdatum, Text, Date. Okay, ich kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich will das ändern, weil das andere Problem, was ich hier habe, ich habe hier einmal Birthdate groß geschrieben und einmal klein geschrieben, weil ich hier im Prinzip die Spaltennamen in JSON angebe. Wenn ich dann so Sachen mache wie hier, ich versuche auf Birthdate zuzugreifen, dann kriege ich halt nur einen von zwei Werten. Ich habe keine Validierung in JSON. Kann ich aber ändern. Ich kann das halt ändern, okay, ich extrahiere den Wert, der groß geschrieben wird, baue ein neues Objekt mit allem, was da drin ist und schreibe den Wert wieder rein, der da drinnen stand als kleingeschriebenes Objekt. Wird dann kompliziert, aber kann man auch machen. Dann habe ich am Ende des Tages beide als kleingeschriebenen Wert, aber kann mir halt wieder passieren, wenn irgendjemand die Daten falsch einfügt, habe ich das kleine Problem wieder. Wie ich vorher gesagt habe, das passiert hier in dem Moment, wo ich auf die Daten zugreife und sage, okay, das soll ein Date, in der Date-Typ in der Datenbank sein. Dann geht Postgres hin und macht daraus ein Date oder versucht zumindest. Und dann kann ich auch hingehen und mit diesen Werten als Date rechnen. Also wenn ich sowas sage wie hier, nehme das aktuelle Datum, minus 18 Jahre, dann bin ich natürlich hier mehr als 18 Jahre und kann damit rechnen. Das funktioniert. Ich kann auch neue Felder hinzufügen. Was habe ich hier? Ich baue hier ein neues Feld Hobby ein. Hobby ist Datenbanken. In beiden Fällen kann ich machen. Ich kann das auch als in der anderen Form mit den geschweiften Klammern machen. Dann muss ich das hier allerdings als JSON-Text angeben. Sprich, dann habe ich beide Quotes. Die äußeren für Postgres an der Stelle und die inneren, um daraus ein JSON-Objekt zu bilden. Weil sonst ist das nur ein JSON-Key hier und das Query wird in dem Fall nicht funktionieren. Also mit JSON in der Datenbank zu arbeiten, ist immer noch ein bisschen problematisch, wenn man halt verschiedene Levels an Quoting bekommt. Updates geht genauso, wie wir es bei dem Array-Beispiel gesehen haben. Wir haben JSON bSet und bauen daraus eigentlich ein neues Feld und sagen jetzt, okay, statt Datenbanken haben wir mehr spezifisches Hobby, das PostgreSQL. Fragen soweit zu JSON? Wir können hier 3 Tage verbringen und noch nicht alle JSON-Features entdeckt haben, aber war ein kleines Beispiel dafür. Wir haben sogenannte Composite Types in Postgres. Die nennen sich auch Records oder RawType. Davon haben wir schon eine ganze Menge, weil immer wenn ihr eine Tabelle in der Datenbank erstellt, hat die eine bestimmte Struktur. Eine ID ist ein Integer und dann noch ein Text dahinter. Und Postgres wird für jede Tabelle ein RawType anlegen, der genau diese Struktur der Tabelle hat. Dass man also die Tabellenstruktur abbilden kann. Das wird intern benötigt, kann aber auch extern verwendet werden. Wir können selber RawTypes bilden, auf die, da können wir eigentlich alle Datentypen verwenden, die wir haben, alle einfachen Datentypen, auch die, die wir selber definiert haben. Und wir können dort aber keine Constraints drauflegen. Also sprich, ich kann nicht sagen, der Text muss nicht null sein oder dieser Text muss eine bestimmte Länge haben. Das geht bei RawTypes nicht. Wir hatten vorhin das Beispiel mit Money und häufig, wenn man mit verschiedenen Währungen arbeitet, möchte man die Exchange-Kurse, die Umwandlungskurse oder Umrechnungskurse hinterlegen. Und da habe ich eigentlich immer verschiedene Werte, die zusammengehören. Ich habe also hier meine eine Währung, der Name der Währung, meine andere Währung. Ich habe das Datum, von wann dieser Kurs ist. Und dann habe ich den eigentlichen Umrechnungskurs. Und hier habe ich diesen Numeric-Typ verwendet und gesagt, okay, 10 Stellen insgesamt und 3 Stellen nach dem Komma. Das sollte für die meisten Anwendungen eigentlich reichen. Und dann kann ich diesen Typ, den ich hier erstellt habe, wie jeden anderen Datentyp in der Datenbank weiterverwenden. Wie Text, wie Integer, wie Serial, wie auch immer. Wie sieht das aus? Ich baue mir dann Rows zusammen mit dem Row-Operator. Meine eine Währung, meine andere Währung, das ist der Umtausch, das ist das Datum vom Umtauschkurs. Und das ist der Umtauschkurs. Und dann kriege ich das in der Form abgebildet in meiner Datenbank, weil diese 4 Werte immer zusammengehören. Es macht keinen Sinn, dort nur einmal Euro reinzuschreiben und US-Dollar auszulassen. Wenn ich das abrufe, dann sieht das genau so aus. Ich kriege das hier als Rowset zurück und kann dann auf die einzelnen Elemente auch zugreifen, wenn ich das möchte. Oder halt in meiner Applikation weiterverarbeiten. Weil die versteht dann, dass das hier Text, Text, Date und Numeric ist. Das wird auf dem Application Layer mitgeliefert. Wenn ich da wirklich auf die einzelnen Werte zugreifen möchte, kann ich das auch. Ich brauche diese Klammern hier drumherum, weil sonst die Datenbank denkt, dass ich hier auf die Tabelle Data und dann die Spalte zugreifen möchte. Aber eigentlich sind das ja die Spalten im RawType. Also muss ich hier die Klammer drumherum setzen. Das ist aber auch alles, was dafür wichtig ist. Es gibt einen eigentlich besseres Feature dafür. Und das nennt sich Domains. Hat das irgendjemand schon mal verwendet? Dann gucken wir uns das an. Ich habe einen einzelnen Datentyp bei einer Domain, einen beliebigen Datentyp, wie wir haben können. Und ich kann beliebig viele Constraints auf diesen Datentyp setzen. Das kann zum Beispiel sein, not null. Ich kann also sagen, dieser Datentyp selber beinhaltet bereits den Check, dass da kein Nullwert drin sein darf. Oder ich kann den Default-Wert setzen dafür. Ich kann andere Check-Constraints dazu bauen. Warum ist das wichtig? Wenn ich das nur einmal verwende, irgendwo in einer Datenbank, einmal so einen Domain-Typ baue, dann ist das nicht wichtig. Aber wenn ich den irgendwie 10, 20, 50 Tabellen verwenden möchte, dann möchte ich nicht diese gesamte Definition, alle Checks, die ich habe, 50 Mal replizieren und dann gegebenenfalls ändern, wenn sich da was in dem Typ ändert. Dann baue ich mir einmal einen Domain-Typ, der genau diese Funktionalität abbildet, und muss genau einen Typ ändern später. Was haben wir da alles drin? Wir können zum Beispiel prüfen, ob in einem Text Units gegeben sind. Wenn ich sowas sage wie Geschwindigkeit, muss da irgendwie auch ein Geschwindigkeitswert enthalten sein. Wir können prüfen, ob Werte in einem bestimmten Range drin sind, im Datentyp selber. Wir können Dimensionen prüfen, ob die angegeben sind. SRID in PostGIS verwendet das, um zu prüfen, ob das valide Koordinaten sind, die wir da reinschreiben möchten. Kann man also ganze Menge machen, was ich im Datentyp selber schon abbilden kann und dann nicht in den Tabellen nachbilden muss. Gucken wir uns da mal so ein Beispiel für an. Ein Datentyp MD5-Summe oder jede beliebige Checksumme. Habe ich bestimmte Constraints, die auf diesem Datentyp draufliegen. Für MD5 habe ich immer eine Länge von 32 Zeichen. Wenn das kürzer oder länger ist, ist es keine MD5-Summe. Ich könnte jetzt auch noch prüfen, ob es ein Hexwert ist, aber das geht über das Beispiel hinaus. Dann kann ich halt diesen MD5-Summen-Typ in meiner Tabelle verwenden und muss eine semivalide Checksumme dort einfügen. Ob die Checksumme jetzt wirklich das ist, was ich geprüft habe, kann die Datenbank natürlich nicht prüfen, aber die prüft genau, dass das diese 32 Zeichen sind. Und den Typ kann ich jetzt in 20 Tabellen verwenden und muss nichts weiter anpassen. Es geht auch noch ein bisschen komplexer. Ich kann ihn also ändern, ich kann dort verschieben, ich kann da neue Constraints hinzufügen später, die dann auf alle Tabellen gelten, wo dieser Datentyp verwendet ist. Wir kommen da nochmal zurück in einem Moment. Enum-Datentypen. Hat das schon immer jemand verwendet? Wahrscheinlich häufiger. Was ist ein Enum? Das ist eigentlich eine Liste von Werten, die man auch in einer 1-zu-n-Tabelle abbilden könnte, wenn man das wollte. Ich kann also was sagen wie, ich habe meine Farbwerte irgendwo. Was ich machen könnte, ist eine Tabelle schreiben und dann die einzelnen Farbwerte da reinschreiben und dann mit einem Foreign Key referenzieren. Oder ich packe die halt alle in einem Enum. Enum-Werte sind case-sensitive. Ich kann also nicht sauber was sagen wie, okay, Großschreibung, Gleichschreibung. Das ist nicht egal in dem Fall. Statt einem Enum könnte ich auch einen Domain-Typ benutzen. Und das Beispiel sehen wir dann gleich. So, ich habe hier ein Beispiel, ich habe die Farbwerte für eine Ampel, die ändern sich halt nie. Farben weltweit für Ampeln sind halt rot, gelb, grün. Da ist nichts, was sich ändert. Die drei packe ich hier als Enum, als Typen hinein. Und ich habe hier ein zweites Beispiel als Domain. Auch rot, gelb, grün. Allerdings verwende ich hier den kleingeschriebenen Wert dafür. Warum das wichtig ist, werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich meine Tabelle mit Verkehrsdaten, habe einmal das Enum hier und habe einmal den Domain-Typ. Und da wir in dem Domain-Typ bereits das Not-Null definiert haben, hier, muss ich das hier in der Tabelle überhaupt nicht mehr angeben. Ist also im Typ schon enthalten. Spare ich mir, kann niemand vergessen. In dem Fall könnte ich das hier vergessen, irgendjemand könnte Nullwerte reinschreiben, dann sind meine ganzen Anfragen durcheinander. Der Domain-Typ bringt das bereits mit. So, dann füge ich zwei Rotwerte ein. Das funktioniert, sehen wir, das geht einwandfrei durch. Wenn ich das allerdings jetzt rot geschrieben, groß geschrieben habe, dann sehen wir, dass das mit dem Enum-Typ nicht funktioniert, weil das keines dieser Werte ist, die im Enum definiert sind. Enum ist case-sensitive. Dem Domain-Typ ist es egal, weil der Domain-Typ hat dieses Lower bereits eingebaut und er kann in dem Fall den Constraint anwenden auf die kleingeschriebenen Werte. Kann man sich so bauen, wie man möchte, in seinem Domain-Typ. Der kann das hier also dementsprechend speichern und auch entsprechend vergleichen. Ein bisschen komplexeres Beispiel, um mal zu zeigen, was alles funktioniert. Wir haben hier einen Domain-Typ, nennt sich Lifespan, also Lebensdauer von irgendwas oder irgendjemandem. So, wir wissen nicht, wann jemand geboren ist, aber wir wollen wissen, ob diese Person noch am Leben sein kann. Was machen wir? Wir haben einen Date-Range-Typ, das hat zwei verschiedene Ranges, wir sehen das in dem Moment, wie das funktioniert. Entschuldigung. Wir prüfen, ob der Anfangswert nicht gegeben ist und ob der Endwert Wenn der Anfangswert gegeben ist, dann prüfen wir, ob der Endwert kleiner als 150 Jahre ist. Das ist eine Lebensspanne, die wir definiert haben. Und dann ist es eigentlich egal, was der Anfangswert dafür ist, weil wir immer prüfen können, basierend auf dem Anfangswert, wann diese Person oder dieses Objekt, was auch immer erstellt oder geboren wurde. Wir haben hier einen Date Range, wo wir nur den Anfangswert haben, die Person lebt also noch. Dann haben wir nichts zu prüfen, dass alles funktioniert. Dann haben wir das Enddatum 1900. Und dann laufen wir halt aus diesem Range raus, wo uns der Datentyp selber dann schon sagt, okay, du bist nicht mehr in diesen 150 Jahren, die wir dort definiert haben. Eingebauter Check. Wenn wir das andersrum machen, 1900 bis 2021, sind wir noch in diesen 150 Jahren drin. Das funktioniert also, wir kriegen also diese Datenwerte zurück. Und egal, was wir hier als Geburtsdatum haben, wir sind innerhalb dieser 150 Jahre, die wir im Datentyp definiert haben, drin. Und das funktioniert damit. Würde jetzt hier 1800 stehen zu 2021. Also egal, was das Geburtsdatum ist, sagt der Datentyp, nein, will ich nicht, haben wir nicht so definiert. Schlägt fehl. Genau das habe ich als Beispiel. 1800 zu 2021 läuft in diesen Check rein. Die Person ist zu alt, also irgendwas mit diesen Daten, die hier abgeliefert wurden, funktioniert nicht. Der Datentyp weiß jetzt nicht, dass wir hier zu Hirnfehler gemacht haben, aber er sieht, dass die Zeitspanne zu groß ist. Und da schlägt der Check fehl. Domains sind also sehr umfangreiches, sehr starkes Feature in Postgres. Ist ein SQL-Standard. Andere Datenbanken implementieren das also auch in dieser oder ähnlicher Form. Ich weiß nicht, warum es nicht häufiger verwendet wird. In diversen Applikationen sieht man das, aber viele bauen dann halt sehr umfangreiche Checks, entweder in der Applikation oder mit Check-Constraints in den Tabellen, wo sie das eigentlich auch einfach in einem Domain-Typ auslagern könnten. So, Fragen zu Enums oder Domains? Wie sieht es mit der Indizierung aus? In JSONB kann man in der Tat einen Index auf einzelne Spalten setzen. Dazu muss man allerdings Indextyp JIN einsetzen. In Postgres habe ich als Default den B-Tree als Datentyp. Wenn ich auf einen JSON-Wert, einen Key, einen Index setzen möchte, muss ich das als GIST-Index verwenden. Ich kann bei dem Erstellen des Index angeben, welcher Typ das ist, dann muss es der GIST-Index sein. Und dann kann ich dort auch einen Index draufsetzen. Oder noch eine Frage? Ich kann das nicht verstehen, das ist zu leise.
Ja. Meine Frage war jetzt, wenn du dann diese Domain-Types ja aber hast, wo du diese Not-Null-Checks und Checks und ähnliches dran machen kannst, kannst du da sozusagen darüber die Checks in den Row-Type reinhauen, indem dein Row-Type dann sozusagen aus mehreren Domain-Typen besteht oder kann der wirklich nur noch wieder aus simpleren bestehen?
Das ist eine gute Frage. Du baust die Checks auf den Domain-Type auf, aber die Domain kann nicht mehrere.
Aber ich kann auch den Row-Type dann sozusagen, ich mache eine Adresse oder sowas? Als Domain-Type und mache dann halt einen Row-Type, der eine Adresse, nochmal einen Text und irgendein Int besitzt. Und dann habe ich ja effektiv meinen Not-Null-Check, den ich da vorne haben wollte, mit drin.
Das funktioniert, glaube ich, nicht. Müsste ich aber probieren.
Okay, danke.
Gut. Dann als Beispiel hatte ich eben schon die Range-Typen. Auch ein sehr mächtiges Feature seit einigen Jahren in Postgres. Ich habe immer ein gewisses Range an Typen. Ich habe zum Beispiel Range of Dates, also ein Anfangsdatum und optional ein Enddatum. Ich habe Range of Timestamps, Anfangszeit, Endzeit. Ich kann für Integers oder Numerics auch Anfangswert und Endwert anlegen. Kann man auch eigene Typen erstellen. So als Beispiel hier. Ich habe einen Float 8, also eine Fließkommazahl-Range. Einen Anfangswert und einen Endwert. Das liefert mir dann halt einen Datentyp, den ich dort erstellen kann in meiner Datenbank. Wo macht das Sinn? Überall da, wo ich Zeitspannen oder Spannen über numerische Werte speichern möchte, dass ich die Werte zusammen habe und dann auch entsprechend Funktionalitäten und Checks da drauf laufen lassen kann. Ich habe hier meinen neuen Datentyp, den ich gerade erstellt habe. Da kann ich dann auch einen Index drauflegen. Das ist übrigens dieses Gist, was ich auch in JSON brauchen würde hier. Dass ich sage, okay, ich habe nicht den normalen B-Tree, sondern ich verwende diesen Index-Typ Gist auf meinen Range 8-Typ, genau. Und dann kann ich meine Werte einfügen, baue die halt als quasi Array in die Datenbank ein. Schöner Vorteil dabei, dadurch, dass ich dort einen Index drauf habe, ist dieses Sortieren dieses Ranges vom Index abgebildet. Das wird also ziemlich schnell. Auch alle Anfragen, die ich in diese Tabelle schicke und hier versuche, gewisse Zeitspannen auszurechnen, werden aus dem Index beantwortet. Ich muss also nicht jedes Mal meine komplette Tabelle scannen, sondern das beantwortet die Datenbank alles aus dem Index heraus. Ich muss das mal als Beispiel angucken. Ich sortiere die Daten hier anhand dieses Datentyps, den ich hier erstellt habe. Und wir sehen, dass das ein Index-Scan wird, der die Tabelle sortiert. Wenn ich jetzt hier 1 Million Einträge drin hätte, wäre das immer noch ein Index-Scan. Ziemlich schnell, dass ich auf Ranges arbeiten kann. War da eine Frage? Nein. Auf Range-Typen können wir verschiedene Constraints legen. Wiederum, da gibt es eine ganze Menge, was man machen kann. Manche machen mehr Sinn, manche weniger. Um mal so ein Beispiel zu bringen, wenn ich ein Hotel habe und meine Räume buchen möchte, dann habe ich ein Datum, wann jemand eincheckt und ein Datum, wann jemand auscheckt und natürlich die Nummer vom Raum. Das heißt, ich habe hier einen Range, Date Range. Das kann man entsprechend ablegen. Ich habe mein Date Range hier, von wann bis wann diese Person im Hotel steht, die Raumnummer, dann habe ich hier einen Exclude-Constraint, der heißt so, dass wenn die Raumnummer gleich ist, dürfen die Stay-Tage, also wann diese Person hier steht, sich nicht überlappen. Damit sorge ich innerhalb der Tabelle dafür, dass die Datenbank von sich aus checkt, dass ich Räume nicht doppelt belege. Und wie sieht das aus? Ich habe hier einen Eintrag vom September 11 bis September 13 für den Raum 42 und von September 12 bis 13 für den Raum 23. Das sind zwei Buchungen, überschneiden sich nicht, sind nicht die gleichen Räume. Jetzt kriege ich eine dritte Buchung und versuche auch von 12 auf 13 in den Raum 42 jemanden einzubuchen. Und die Datenbank sagt, no, da überschneiden sich die Datumsangaben hier für den gleichen Raum. Und das beantwortet die Datenbank komplett aus dem Index heraus, also ziemlich schnell, wenn ich das einfügen möchte, kriege ich da gleich die Antwort. Ich habe hier einen Constraint Violation, heißt das. Diesen Wert lasse ich dich nicht einfügen. Damit habe ich mein Buchungssystem eigentlich schon so weit erweitert, dass ich keine Räume damit vergeben kann. Da gibt es eine ganze Menge mehr, was man als Constraints angeben kann. Wir hatten das Overlap gerade für die Raumnummer. Wir hatten das Equal für die Date Ranges. Da kann man auch nicht gleich und größer und kleiner angeben. Gibt es eine ganze Menge mehr, was man hier machen kann. Aber das sind die dick markierten sind eigentlich die, die man am häufigsten verwendet hier. Ich kann auch rausfinden, was meine Ranges in einem Date Range sind. Ich habe also die Lower- und Upper-Funktion für den unteren und den oberen Wert in meinem Date Range. Wenn ich darauf zugreifen möchte. Ich kann da prüfen, ob bestimmte Werte existieren. Lower definiert, sagt er mir, okay, ja, den gibt es nicht. Halt, den gibt es, genau. Und der Upper-Wert ist nicht definiert. Darum kriege ich hier ein Tod zurück. Jetzt Infinite ist nicht definiert. Ja, bitte?
Ich habe jetzt verschiedene
Ja. Es ist prinzipiell möglich, hier man könnte eigene Operatoren hinzufügen, das wird aber etwas kompliziert, ja. Auf die Data Ranges. Gibt es irgendwas, was nicht abgebildet ist, was ihr braucht? Man kann komplett auch eigene Operatoren hinzufügen für die Datenbank. Das ist ja das, was ich an dem einen Beispiel am Anfang gemacht habe, wo ich die beiden gleichen Texte verglichen habe und quasi die Operatoren für Textvergleiche getauscht habe. In dem Moment, wo man denkt, ich schaue auf den Text, das ist der gleiche Text, habe ich aber den Operator für ist nicht gleich drin. Kann man mitspielen. So, Date Ranges, noch Fragen? Kommen wir zum letzten Beispiel. Wie anfangs gesagt, man kann in Postgres neue Typen erstellen. Ich habe das an einigen Beispielen auch gemacht. Das macht an einigen Stellen auch Sinn. An anderen, oh, an vielen Stellen, kopiert man eigentlich bloß existierende Funktionalitäten, ändert die ein bisschen. Wenn wir so 10, 15 Jahre zurückgehen, kennt noch irgendjemand PHP damals, so Version 2, 3? Da gab es noch keinen richtigen Postgres-Treiber für PHP. So, wie hat PHP damals denn Boolean-Typen in Postgres behandelt? Gar nicht. Es hat keine Ahnung gehabt, dass es das überhaupt gibt. Was ich in PHP bekommen habe, war dieses T und F, was ich in Postgres habe, was mir auch das Protokoll zurückliefert. Und PHP hat daraus einen Text gemacht. Was liefert mir das? Das ist egal, ob da T oder F drin steht, das ist immer true, weil da steht ein Text drin. Ich kann also Boolean-Typen, oder ich konnte Boolean-Typen nicht in PHP verwenden. Und dann wollten wir eine Applikation von, ich weiß gar nicht, was es war, auf Postgres portieren und hatten dieses kleine Problem, dass die Boolean-Typen nicht funktionierten in PHP. Was macht man da? Entweder man geht hin und schreibt die komplette Datenbank um und schreibt alles, was Boolean in der Datenbank war, auf irgendeinen anderen Datentyp. Oder man schreibt sich einen eigenen Datentypen dafür. Wir haben den einfacheren Weg gewählt und wir haben eigene Datentypen geschrieben. Was wir im Prinzip gemacht haben, wir haben den Boolean-Datentypen genommen und haben die Ausgabe verändert. Also wir kriegen dieses T und F in PHP. Das funktioniert aber nicht. Was wir gemacht haben, wir haben den Datentypen kopiert in einen anderen Datentypen, Boolean-Datentypen, und haben die Ausgabe statt T und F in 0 und 1 geändert für PHP. Wenn man dann sagt, if not 0 in PHP, dann funktioniert genau dieses Boolean, was man haben möchte. Also das Einzige, was wir am Ende des Tages machen mussten, war in der Datenbank alle Spalten, die Boolean waren, in den neuen Boolean-Typen ändern, alle Daten nochmal laden und wir waren fertig. Wir brauchen vier Sachen in Postgres dafür. Eine Input-Funktion, also die Daten annimmt, in den eigentlichen Datentyp umwandelt. Eine Output-Funktion, die also die Textdarstellung oder die Darstellung macht, was wir gerade gesehen haben, dieses T und F. Und dann eventuell vielleicht auch noch eine Receive and Send Funktion, die die binäre Darstellung für diesen Datentyp darstellt. Die sind aber beide optional, die braucht man nicht unbedingt überall. So. Was haben wir gemacht? Wir haben die Input-Funktion haben wir kopiert, einfach die genommen, die wir von regulären Boolean-Datentyp hatten. Und bei der Output-Funktion haben wir statt Boolean-Out haben wir Integer-Out genommen. Und haben dann 0 und 1 bekommen als Output. Wir haben das Ding damals Boolean 2 genannt und hat funktioniert. Und dann mussten wir eine ganze Menge weitere Sachen kopieren, die aber eigentlich alle 1 zu 1 kommen von was wir Boolean-Datentypen hatten. Alle Sachen, die man definieren muss, die man braucht, weil halt Postgres eigentlich keine Ahnung hat, wie Datentypen aufgebaut sind. Und all das definiert man dann irgendwie. So, nachdem wir die vier, fünf Sachen hatten, hatten wir den ersten Datentypen, das funktioniert soweit. Aber der kann doch nicht mit anderen Datentypen reden. so Sachen wie Casting funktioniert noch nicht. Dann waren dann noch so 30 weitere Funktionen notwendig, dass wir von Boolean auf Boolean 2, also sprich unserem neuen Datentypen auf den alten Datentypen umgekehrt casten können. Muss man eine ganze Menge Arbeiten erledigen. Die Operators und Operator-Classes dafür muss man alle noch anlegen. Ich scroll mal durch, dass ihr sehen könnt, wie viel Arbeit das ist. Nachdem wir damit fertig waren, hat man dann einen Typen, der sowohl mit dem Boolean reden konnte und uns nur in 1 geliefert hat und uns eigentlich wochenlang Arbeit und Testarbeit abgenommen hat, dass wir nicht die ganze Datenbank umschreiben mussten oder die ganze Applikation umschreiben mussten. Wir sind ja noch nicht fertig. Gut, also auch das funktioniert. In Postgres ist halt eine Menge Arbeit, wenn man das wirklich vom Start aus neu machen möchte. Aber das geht auch. Das war im Endeffekt eine Woche Arbeit ungefähr. Und wir wussten halt am Ende des Tages, okay, wir kriegen 0.1 zurück, die ganze PHP-Anwendung funktioniert. Wir müssen es nicht testen. Relativ einfacher Case. Ja, bitte? Nachdem wir die ganzen Operatoren und alles fertig hatten, haben die Indexe alle funktioniert. Das haben wir halt quasi 1:1 vom Boolean-Typ verwenden können. Und dann funktionieren auch die ganzen Indexklassen. Sobald du die Operator-Classes hast, funktionieren auch die ganzen Indexes. Ja, da habe ich meinen Testcase. Wir haben den neuen Datentyp verwendet, True and False eingefügt und kriegen am Ende des Tages 0 und 1 zurück. Statt True and False. Und dann war auch PHP glücklich. Fragen? Da war ich dann nicht mehr bei dem Projekt dabei. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein Problem ist, es weiter zu supporten. Es funktioniert halt einfach.
Ja, weil man musste sie supporten halt das ganze
Zeit. Ja, du hast halt Boolean 2 statt Boolean. Das ist.
Nee, wenn man es wieder zurückschreibt, machen muss man es nicht supporten.
Wenn man es dann zurückschreiben würde, müsste man es nicht mehr supporten. Dann müsste man allerdings in PHP auch testen, ob das alles so funktioniert, wie man es haben möchte. Die Applikation war nicht gerade für gute Unit-Tests bekannt. Andere Fragen? Gut, dann Dankeschön.
Vielen Dank.